Der älteste Auferstehungsbericht, der wird uns hier im Markus-Evangelium berichtet. Die Frauen gehen zum Grab und sie finden dort nicht den Leichnam des Herrn Jesus vor, sondern ein Engel sitzt in diesem Grab und der sagt den Frauen, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, aber der ist nicht hier, er ist auferstanden. Und es ist klar, dass die Frauen mit dieser Situation erstmal vollkommen überfordert waren. Das passte nicht, logischerweise nicht, in ihre Lebenswelt hinein. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Und es heißt, Johanna hat es gerade gelesen, und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Die waren fix und fertig mit dieser Situation. Das hat sie überfordert. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Und dieser Schock macht die Frauen scheinbar zuerst mal ein Stück weit sprachlos. Aber dann dürfen sie miterleben, dass der Jesus genau das macht, was er hier durch den Engel hat ankündigen lassen. Er taucht nämlich auf. Er taucht plötzlich auf in Galiläa und in anderen Orten. Und sie merken, dieser Jesus lebt wirklich. Wir können das, was er vorausgesagt hat, als wahre Münze nehmen. Und schließlich sitzt der Herr Jesus sogar mit seinen ehemaligen Weggefährten zusammen und sie dürfen seine Wundmale anfassen, um sich davon zu überzeugen, dass er wirklich lebt. Und in Markus 16 geht es dann weiter ab Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie auf dem Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbart er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Der Markus schreibt für ein römisches Publikum und deswegen erklärt er genau, wer diese Maria von Magdala ist. Es ist eine Frau, von der der Herr Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese Frau war krank gewesen, die hatte gelitten. Und aus Dankbarkeit und aus Überzeugung folgt sie dann diesem Jesus nach, so wie viele andere Menschen auch noch zusätzlich zu den Jüngern des Herrn Jesus. Maria von Magdala geht mit dem Herrn Jesus mit. Und er ist ihr folgendermaßen erschienen, das wird uns im Johannesevangelium, Johannes 20, berichtet. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Diese Maria geht zu den Jüngern des Herrn Jesus und sagt, Leute, dieser Jesus lebt. Er ist mir begegnet. Aber sie glauben es ihr nicht. Sie glauben das einfach nicht. Sie können sich das nicht vorstellen. Es wäre nicht ungewöhnlich, dass jemand, wenn er etwas Trauriges erlebt, total eingenommen ist davon und vielleicht sogar irgendeine Fantasie hat, dass dieser Jesus ihr erschienen sei. Nein, das kann nicht sein. Die wussten, Jesus war tot. Johannes hatte mit unter dem Kreuz gestanden. Der wusste, dieser Jesus war gestorben. Diese Maria war bestimmt einfach nur total durch den Wind. Und dann sind da wenig später zwei Männer, die behaupten dasselbe. Lukas 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen in demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie zu redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und wenig später, als der Herr Jesus mit ihnen zu Abend ist und also das Brot bricht, da erkennen sie ihn und sagen, Mensch, dieser Jesus lebt. Die waren mit Sicherheit auch total von den Socken, als sie das erkannt haben. Das ist wirklich dieser Jesus. Und was machen sie? Sie gehen ebenfalls zu den Jüngern und sagen denen, Jesus lebt, wir haben ihn selbst gesehen, wir haben ihn erlebt. Aber auch denen glauben die Jünger nicht. Das muss man sich jetzt vorstellen. Das Zeugnis einer Frau galt damals im Judentum nichts. Eine Frau wurde auch vor Gericht nie als Zeugin vorgeladen, weil man ihr Zeugnis als nicht glaubwürdig betrachtete. Aber wenn zwei Männer etwas bezeugten, dann galt es eigentlich als gesetzt. Und diese zwei Männer gehen jetzt zu den Jüngern und sagen, pass auf, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen. Wir sind mit ihm unterwegs gewesen, ein paar Minuten lang oder ein paar Stunden lang vielleicht, je nachdem. Aber sie glauben es nicht. Es waren drei Personen, Maria und diese zwei Jünger, die den Jüngern bestätigen, Jesus lebt. Und sie glauben es nicht. Sie glauben es nicht, weil sie sich das nicht vorstellen können. Das ist bei uns genauso. Ich habe als Pastor schon eine ganze Reihe Menschen beerdigen müssen und dürfen. Und keinen von denen habe ich danach nochmal irgendwo gesehen. Warum? Weil die alle gestorben waren. Die waren alle oder liegen alle in irgendeinem Grab. Dieser Jesus ist auferstanden. Der lebte wieder. Und so begegnet der Herr Jesus seinen Jüngern. Und es gibt keine große Wiedersehensparty, keine großen Freudenausbrüche, sondern der Herr Jesus schilt sie und sagt, warum habt ihr eigentlich nicht geglaubt? Ich habe euch dreimal gesagt, dass ich sterben werde und nach drei Tagen auferstehen. Dreimal habe ich es euch gesagt. Und dann sind jetzt drei Personen erschienen und haben euch das bestätigt, was ich gesagt habe. Und ihr glaubt es nicht. Was wollt ihr eigentlich noch, Jungs? Was wollt ihr noch? Aber die Härte der Herzen, das bewegt den Herrn Jesus, zu seinen Jüngern zu gehen und ihn in Erinnerung zu rufen, dass er wirklich lebt, sich ihnen zu zeigen. Das ist wahrscheinlich eine von den Begebenheiten, die uns nicht an anderer Stelle in der Bibel überliefert werden hier. Aus dem ganz einfachen Grund, beim Lukas-Evangelium, da ist es so, dass der Herr Jesus die Jünger fragt, habt ihr etwas zu essen da? In diesem Fall hier bei Markus heißt, die Jünger liegen zu Tisch, die sind also beim Essen. Es wäre doch unsinnig, wenn der Tisch gedeckt ist und der Jesus kommt rein und sagt, habt ihr was zu essen da? Der Tisch ist ja praktisch voll mit Essenssachen. Deswegen ist das wahrscheinlich eine andere Begebenheit, die uns hier bei Markus berichtet wird. Und das Problem, das es damals wie heute für Menschen gibt, ist einfach, dass der aufgeklärte Mensch jemand ist, der die Dinge hinterfragt. Und das, was nicht sein kann, das kann eben auch nicht wahr sein. Wir alle haben schon an Gräbern gestanden und wir wissen, dass die gestorben sind, in einem Grab liegen. Und die sind nicht mehr da. Dieser Jesus aber lebt. Ludwig Feuerbacher, ein großer Philosoph, der hat mal gesagt, es waren wahrscheinlich die Wunschfantasien dieser Jünger, dass dieser Jesus einfach wieder lebt. Wunschfantasien, mehr nicht. Aber wenn man die Dinge hinterfragt, zu welchem Ergebnis kommt man dann? Unglaube ist etwas Menschliches. Das geht uns letzten Endes wahrscheinlich genauso. Es fällt uns schwer, das zu glauben, dass dieser Jesus wirklich lebt, weil wir ihn noch nie gesehen haben, weil wir ihm noch nie persönlich von Angesicht zu Angesicht begegnet sind. Und deswegen fällt das Menschen schwer zu glauben und wahrzunehmen, dass das so ist. Der Punkt ist der, wir können die Auferstehung Jesu Christi nicht beweisen. Es gibt keinen faktischen Beweis, wo wir mit nachvollziehen könnten, jawohl, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Es ist ein wissenschaftlicher Beweis, nicht möglich. Ich muss es zunächst einfach erstmal glauben. Glauben, dass wahr ist, was in der Bibel steht. Und darum, glaube ich, ist es so entscheidend wichtig, dass ich als Mensch Jesus Christus persönlich erleben kann. Dass ich erleben kann, dass er lebt und dass ich erleben kann, dass er auch in mein Leben eingreift. Und das kann ich dann, wenn ich in sein Wort, wenn ich in die Bibel schaue und lese, was er mir dort zu sagen hat und das, was ich dann dort lese, auf mein Leben übertrage und beziehe. Dann kann ich erkennen, wo er in mein Leben eingegriffen hat und dann kann ich erkennen, dass er lebt. Ein toter Jesus, wie sollte der in unser Leben eingreifen? Wie sollte der uns irgendwie irgendwo helfen können? Aber weil er lebt, darum kann ich ihn erleben. Und darum kann ich ihn auch in meinem persönlichen Leben erleben. Und ganz entscheidend ist am Ende für den Glauben die Tatsache, dass Jesus Christus mir persönlich begegnet. Ich brauche als Mensch eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und die Frage an dich heute Morgen ist, hattest du persönlich schon Begegnung mit dem lebendigen Jesus? Es geht nicht darum, wie viel Bibelwissen du hast. Viele von euch erleben ihr 70., 75., ja, mit Verstand erlebtes Ostern. Es geht nicht um biblisches Wissen. Hattest du Begegnung mit dem Herrn Jesus? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich war jahrelang in Gemeinde, aber eine Beziehung zum Herrn Jesus habe ich nicht gehabt. Und trotzdem wusste ich ganz genau, was ich da sagen darf und was ich da nicht sagen darf und wie ich mich benehmen muss und wie ich mich nicht benehmen muss. Beim Beten faltet man die Hände, schließt die Augen, den Kopf neigt man leicht nach vorne. Steht zwar nirgendwo festgeschrieben, aber man macht das halt so. Und das habe ich auch aus Überzeugung so gemacht, weil man das halt so macht. Das habe ich mit der Muttermilch praktisch aufgesogen. Aber eine Beziehung zu meinem Jesus hatte ich deswegen nicht. Die Frage ist, ist Jesus Christus dir in deinem Leben persönlich begegnet? Du kannst viel Frommes tun, du kannst viel Frommes reden, ohne dass du persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus hattest. Hattest du Begegnung mit dem auferstandenen Jesus? Und wie, wenn du diese Begegnung hattest, hast du darauf reagiert? Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Korinth im 15. Kapitel seines Briefes, im ersten Brief, dass es letzten Endes wichtig ist, an diese Auferstehung überhaupt zu glauben, sie als bare Münze zu nehmen. Dieser Paulus war Pharisäer. Der kannte das Alte Testament, die alttestamentlichen Schriften auswendig. Und er wusste auch genau all die Stellen, wo es geschrieben stand, dass der Messias kommen wird, dass er leiden und sterben wird. Im Jesaja-Buch wird uns das ja ausführlich auch berichtet. Und trotzdem glaubt er nicht, dass dieser Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist. Und so verfolgt er die Christen und er geht über Israel hinaus, er geht bis nach Damaskus und vor den Toren von Damaskus, da begegnet ihm Jesus. Und da erkennt er, dieser Jesus, der lebt wirklich, das ist wirklich der Auferstandene. Und da begreift er, dass es lohnt und wichtig ist, mit ihm zu leben. Hattest du Begegnung mit dem lebendigen Jesus? Vielleicht begegnet er dir nicht so spektakulär wie bei Paulus. Paulus war dann 3 Tage blind und konnte nicht sehen. Und erst als Hananias kommt und ihm die Hände auflegt und für ihn betet, kann er wieder sehen. Vielleicht ist das weniger spektakulär bei dir, aber dieser auferstandene Jesus, der kann dir begegnen. Ein toter Jesus könnte niemandem mehr begegnen. Ein toter Jesus könnte niemandem irgendwie begegnen oder in sein Leben eingreifen. Aber weil er lebt, weil er auferstanden ist, darum ist Begegnung mit ihm möglich. Paulus macht in 1. Korinther 15 ganz deutlich, dass ein Glaube an die Auferstehung einfach elementar ist. Und wenn ich an diese Auferstehung nicht glaube, dann ist das ganze Christsein vollkommen überflüssig. Weil ein toter Jesus kann dir nirgendwie dienen und Gutes tun. Und Paulus schließt dann in 1. Korinther 15 ab Vers 20. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Und Paulus schließt diese Ausführungen in Vers 32. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Dann hat das Leben nichts mehr zu bieten. Wenn dieser Jesus nicht auferstanden ist, hat das Leben für uns großartig nichts zu bieten. Dann lebt einfach fröhlich vor dich hin. Irgendwann ist dein Leben zu Ende und aus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hat er auch nicht die Macht, irgendjemanden von den Toten aufzuerwecken. Aber weil Christus lebt und weil er auferstanden ist und weil er herrscht, kann er A, Menschen begegnen und B, hat er die Macht, Menschen von den Toten aufzuerwecken. Christus ist auferstanden und darum haben Menschen Hoffnung auf ewiges Leben. Weil er lebt, gibt es eine Perspektive über das Leben auf dieser Erde hinaus. Weil Christus lebt, gibt es eine Hoffnung, die den Tod überstrahlt und besiegt. Und weil Christus lebt, macht es Sinn, Ostern zu feiern. Weil er lebt, weil er da ist. Er lebt und er ist erlebbar. Und die Frage ist, bist du ihm schon begegnet? Bist du ihm persönlich schon in deinem Leben begegnet? Und wenn du das noch nicht bist, dann ist das auch kein Drama. Noch hast du die Möglichkeit, das zu tun. Noch hast du die Möglichkeit, ihn anzusprechen und zu sagen, Jesus, ich will dir gerne begegnen. Ich will dich erleben als den Auferstandenen. Und dann wird er sich dir in den Weg stellen und dann wird er genau das tun. Dann wirst du ihn erleben. Jesus lebt. Das ist eine Tatsache. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du jedem von uns persönlich begegnen willst. Dass du uns kennst und siehst und lieb hast und dass du das Opfer, das du auf Golgatha gebracht hast, für jeden Menschen auf diesem Erdball vollbracht hast und du willst jedem begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass gerade für die Menschen, die diese Begegnung noch nicht erleben durften, du ihnen jetzt begegnest und in ihr Leben trittst, damit sie dich erleben können, damit sie Perspektive bekommen für ihr Leben. Ich möchte dir danken, dass du das jedem von uns schenken willst und anbietest und dass jeder eingeladen ist, zu dir zu kommen, dir zu glauben und zu vertrauen. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Darüber loben und preisen wir dich. Und du lebst. Das ist wahr. Amen.